Die Nachfolge des 42 Jahre amtierenden Stiftskapellmeisters Pater Lukas Helg ist ein weltlicher Musiker. Er wird die Einsiedlerkirchenmusiktradition sicherlich prägen. Und so bin ich heute in Einsiedeln im Gespräch mit Lukas Meister und ich freue mich auf seine Ausführungen. Mein Name ist Andrea Marti und ich begrüße unter anderem natürlich auch die Zuhörerschaft von Radio Gloria. Ja, guten Tag, Herr Meister, und herzlich willkommen bei Radio Gloria.
Guten Morgen.
In einem Artikel habe ich gelesen, dass Sie als Heimweh-Schweizer bezeichnet werden. Wieso?
Ich bin nach meinem Studium etwa 15 Jahre in Deutschland beruflich unterwegs gewesen. Und der Grund, warum ich in Deutschland war nicht, weil ich in die weite Welt hinaus wollte, sondern einfach, weil es beruflich nur da die Möglichkeit gab, als Operndirigent arbeiten zu können. Und ich liebe die Schweiz, mein Heimatland, ich liebe die Berge sehr. Ich habe länger je mehr einfach gemerkt, dass mir das fehlt, obwohl ich in verschiedenen Orten in Deutschland war und das sicher auch schön war, hat es mich immer wieder in meine Heimat zurückgezogen. Und als dann der Moment kam, dass ich nach Darmstadt, wo ich als Generalmusikdirektor sehr schöne Dinge machen konnte, aber wo ich wieder schauen musste, wo es weitergeht, war für mich irgendwie klar, dass Prioritäten hatten sich verschoben, ich möchte mal endlich wieder zurück in mein Heimatland. Und so bin ich dann nach Einsiedeln gekommen, wo ich ja nicht aufgewachsen bin, aber wo ich schon als Jugendlicher oft war, wegen der Berge, die ich gerade hier in der Gegend sehr gerne mag.
Wer ist denn der Lukas Meister?
Eine Frage, die vielleicht was philosophisch ist. Eigentlich ist es so, dass ich eine ganz, ich sage jetzt, ziemlich zielgerichtete Jugend hatte. Ich habe sehr früh sehr viel Musik gemacht, wusste zwar nicht, was ich werden sollte, aber dann hat es dann die Musik gegeben. Und in dem Moment lief alles in Richtung Dirigieren, Musik als Beruf. Und eigentlich hat sich sozusagen andere Bereiche dann erst entwickelt, als die Priorität sozusagen neben dieses Operndirigenten dann begonnen hat abzunehmen und mir dann eben andere Bereiche des Lebens wichtiger geworden sind. Und so habe ich dann, ja nicht ganz zufällig, aber bin ich zum Unterrichten gekommen, was ich als Operndirigent nie gemacht hatte. Ich habe zwar die Ausbildung zum Lehrer gemacht im Studium, aber ich habe nie unterrichtet. War für mich immer so ein Plan B und ich fühle mich jetzt aber sehr, sehr wohl in dieser Rolle und noch wohler, seit ich auch noch kirchenmusikalische Aufgaben übernehmen konnte, weil das einfach ein sehr, sehr vielseitiges Arbeitsfeld ist, das ich hier in Einsiedeln bearbeiten darf. Aber wenn ich mal nicht Musik mache, eben, ich habe schon gesagt, ich bin sehr gerne in den Bergen unterwegs, auch einfach, ich bewege mich gerne in der Natur. Ich lese gern, ich habe Interessen, eigentlich eben so alles mitzukriegen, was so läuft, auch gesellschaftlich finde ich sehr spannend. Und toll finde ich halt jetzt an einem Ort zu sein, wo ich wirklich quasi sesshaft bin. Das war ich nie, als Musiker ist man das selten sesshaft, als Künstler überhaupt. Und jetzt die Möglichkeit zu haben, an einem Ort zu sein, hier zu arbeiten, vielschichtig zu arbeiten, aber zu schauen, was rundherum passiert, das finde ich was sehr Schönes.
Bereits in Ihrer Kindheit haben Sie sehr oft musiziert. Welche Instrumente spielen Sie?
Also ich habe mit Schulbeginn begonnen, Geige und Klavier zu spielen. Und das hat sich dann ein bisschen entwickelt. Also auch so ähnliche Instrumente, nebst Geige Bratsche. Ich habe dann eine Zeit lang auch ganz gewechselt auf Bratsche. Nebst Klavier auch so ein bisschen Orgel oder Cembalo oder Keyboard auch, also einfach Tasteninstrumente verschiedene. Dann kam die Frage nach dem Militärdienst und die hat sich bei mir dann irgendwie auch das einfach so ergeben. Ich habe dann den Militärdienst mit Waldhorn gemacht. Also das sind so meine Instrumente. Gesungen habe ich auch immer sehr viel.
Wie sieht die berufliche Karriere aus?
Es war so, ich komme aus einer Familie, wo viele meiner Vorfahren, die sind so, das ist das Übliche von Dorflehrer. Also man ist Lehrer Montag bis Samstag und dann am Sonntag leitet man den Kirchenchor und spielt die Orgel im Gottesdienst. Also da, das hat auch mein Vater noch so gemacht und sein Bruder auch, mein Patenonkel. Das geht auch noch weiter zurück. Und für mich war, also meine Mutter war auch Lehrerin, also irgendwie der Lehrerberuf, der stand schon irgendwo immer im Raum. Aber dass man Musik hauptberuflich machen kann, das ist mir erst sehr spät überhaupt irgendwie aufgegangen. Und als es dann ans Studieren ging, habe ich einfach gesagt, gut, in Zürich mache ich die Aufnahmeprüfung und ich mache sie mit Klavier, weil Klavier fürs Dirigieren sinnvoll wäre. Ich wusste schon da, dass, also ich will nicht Pianist werden, sondern wenn, dann Dirigent. Auch nicht Klavierlehrer, sondern lieber mit mehreren Leuten arbeiten, mit Gruppen arbeiten, als nur ein 1:1 Unterricht. Das wusste ich schon. Habe dann eine Aufnahmeprüfung gemacht in Zürich und gesagt, wenn ich die schaffe, ist gut, dann gehe ich den Weg und wenn nicht, mache ich was ganz anderes. Es hat dann funktioniert und ich habe dann Klavierstudium gemacht, eben Schulmusik, Musikwissenschaft mit den Nebenfächern Philosophie und Musikethnologie an der Uni und das Kapellmeisterstudium, also ein großes Dirigierstudium, was es in der Form heute gar nicht mehr gibt. Ziemlich vielseitig, vielschichtig, immer mit dem Ziel, mich fürs Dirigieren möglichst gut und vielseitig vorzubereiten. Was ich nie studiert habe, ist Kirchenmusik. Und das ist eigentlich spannend, dass ich jetzt genau da gelandet bin.
Ist das das neueste Projekt?
Ja, man kann vielleicht auch sagen, also mich haben viele Bekannte und auch Unbekannte gefragt nach meiner Opernkarriere, als ich dann einfach ans Gymnasium ging und unterrichtet habe, was gibt dir das? Kannst du da glücklich sein? Und ich war schon allein mit dem Gymnasium sehr glücklich, weil ich finde, dass die Sinnhaftigkeit einfach eine ganz andere ist. Also ich sehe so direkt den Sinn meiner Arbeit, sozusagen jeden kleinen Samen an Begeisterung für Musik, den ich sähe, der kann da aufgehen. Während am Opernhaus hat man 24 Stunden pro Tag sich irgendwie ja, abgegeben mit dem, was man tat. Ich habe auch durchaus viele sehr anstrengende und schwierige Situationen erlebt. Also emotional sehr, sehr schwierig geworden ist für alle Beteiligten. Und am Schluss kommt dann so eine Premiere und je nachdem, ob der Feuilletonist der FAZ mit dem rechten oder linken Bein zuerst aufgestanden ist, schreibt er dann das oder das und dann ist gut, ist das Ding raus, wie man im Theater so oft sagt. Und dann kommt die nächste Oper und man fragt sich dann im Nachhinein schon, also wofür jetzt das alles und was hat es denn wirklich gebracht? Und hier merke ich einfach immer sofort, was es gebracht hat an der Schule. Also eben, das ist diese Sinnhaftigkeit. Und jetzt die Kirchenmusik ist einfach für mich ein Aspekt der Musik, den ich immer nur von außen angeschaut habe. Also jedenfalls in meiner Opernkarriere. Ich habe mich mit Opern beschäftigt, mit Sinfonien beschäftigt. Und ich wusste immer, ja, es gibt diese Messen, es gibt diese Sakralwerke, die konnte ich aber nie aufführen. Weil sie nicht in meinem Bereich lagen. Und dadurch habe ich jetzt natürlich wie ein ganz neues Feld. Also ich lerne jetzt täglich Werke kennen, beschäftige mich damit, mit denen ich früher nie zu tun hatte. Insofern ist es schon ein neues Feld. Also rein vom Repertoire schon.
Herr Meister, Sie erwähnen Ihre Opernkarriere. Was kann man sich darunter vorstellen? Was haben Sie gemacht?
Das wusste ich auch nicht, als ich den Weg eingeschlagen habe, aber eigentlich, vor allem im deutschen Raum, ist es so, dass die Opernwelt ähnlich aufgebaut ist wie eine große Firma. Und wenn man an einer Position ist und sich bewerbt, dann kommt man automatisch für die nächste Hierarchiestufe in Frage, dann für irgendwo einen anderen Ort. Und bei mir waren das 3 Opernhäuser, Ulm, Kaiserslautern und Darmstadt, die in der Hierarchie auch schön immer eine Stufe höher sind. Und dann hat man 4 verschiedene Dirigentenhierarchien, da bin ich auch, vom 2. Kapellmeister am Schluss bis zum Generalmusikdirektor, immer schön eine Stufe mehr. Also insofern rein formal ist das ein ganz einfacher Prozess. Man geht einfach das Treppchen hoch, so weit wie man halt kommt. Praktisch hieß das, dass ich bis zum Schluss ein Riesenrepertoire, also wirklich zig Opern einfach aufgeführt habe, darunter wirklich die größten und schönsten, also den ganzen Ring von Wagner oder eine Salome von Richard Strauss, viele Mozart-Opern, einfach also wirklich alles Mögliche und also auch im sinfonischen Bereich dann sehr viel machen konnte. Also ich konnte mir dann in den letzten Jahren auch wirklich genau planen, ich will jetzt mal diese Sinfonie machen oder mal die oder mal da spielen. Also das ist insofern eine sehr schöne und sehr dankbare und sehr vielseitige Arbeit. Wobei man dann als Generalmusikdirektor sowohl musikalisch verantwortlich ist, aber auch die Personalverantwortung für ein Berufsorchester hat und die künstlerische Verantwortung für ein Theater, was in Darmstadt doch 500 Mitarbeiter hat. Also schon eine große, schöne Sache und trotzdem ist es für mich auch, war es auch gut, das irgendwann hinter mir zu lassen und sagen, das habe ich jetzt erlebt und das war schön, aber es gibt noch anderes im Leben und da bin ich jetzt.
Sie sind jetzt der, Sie sind jetzt Kapellmeister hier in Einsiedeln, der erste weltliche Kapellmeister hier in Einsiedeln. Wie ist es dazu gekommen?
Ja, die Frage ist gar nicht so einfach zu beantworten, wie es dazu gekommen ist. Das war eigentlich eine Überraschung für, glaube ich, wirklich alle Beteiligten, als Abt Urban entschieden hat, dass er Pater Lukas als Stiftskapellmeister nach 42 Jahren ablösen möchte, einerseits, und andererseits, als er dann auch auf mich zukam und mich gefragt hat, ob ich bereit wäre, diese Aufgabe zu übernehmen. Es war überraschend deswegen, weil Pater Lukas immer noch mit sehr viel Motivation und Energie und Freude diese Aufgabe gemacht hat und auch nach wie vor sozusagen mir als Assistent zur Verfügung steht, wenn ich Hilfe brauche. Also das, ja, also ich denke, ich gut auch noch weitermachen können, ist aber natürlich in einem Alter, wo man nie so genau weiß, wie es weitergeht. Und es kommt hier am Kloster dazu, dass halt die Spezialisten werden weniger, also auch das Personal wird dünner, die Personaldecke der Klostereigenen. Also es kommen jetzt immer mehr Dinge, also so an der Schule früher waren alle Lehrer, waren halt Benediktiner, waren Mönche und heute ist es die Ausnahme, gibt es nur noch wenige Lehrer, die aus dem Kloster kommen und unterrichten und so ist es halt mit allen Feldern, dass man Spezialisten von außen braucht. Der Moment war vielleicht überraschend, vielleicht war auch die Entscheidung des Abtes für mich irgendwo überraschend, da ich kein Kirchenmusiker war, inzwischen mit Leib und Seele bin, aber mich natürlich nach wie vor am Einarbeiten bin. Und was vielleicht so das der Hintergedanke war oder auch das Natürliche, ist, dass früher, als die Mönche das gemacht haben und als Pater Lukas auch noch jünger war, da war das so, dass eben die Stiftsschule und die Kirchenmusik zusammenhingen personell. Also ein Pater Roman Banwart war natürlich in beiden Teilen voll zu Hause. Der Pater Lukas Helg genauso. Also die haben das auch verbunden. Und je mehr dann bei der Schule eben Auswärtige, ich sage jetzt auch wieder Spezialisten geholt wurden, um den Schulunterricht zu gewährleisten, desto mehr hat sich das sozusagen personell zumindest abgetrennt vom Kloster. Und da war ist der Wunsch nach wie vor da, das eben wieder zusammenzubringen. Und das geht am einfachsten, wenn man eben halt jemand hat, der überall zu Hause ist, also wo ich eben am Stift wirklich am Unterrichten bin und die Schüler kenne und das Musikleben kenne und betreue an der Schule. Andererseits eben auch den Stiftschor, also das ist der Erwachsenenchor, der die Gottesdienste musikalisch umrahmt, den leite und für die Gottesdienstumrahmung, zumindest die festlichen, bin ich sehr direkt musikalisch verantwortlich. Aber ich stehe natürlich in Kontakt mit den Organisten oder mit der Gregorianikschola oder mit dem Männerchor, der aus Mönchen vor allem gebildet ist. Also ich habe jetzt da so die Verbindungen auf alle Seiten. Und ich denke eben, dass es so ein Grund war, warum man versucht hat, so jemanden zu finden. Und bei mir war es dann auch noch so, dass ich schon als Lehrer, bevor das irgendwie als möglich angeschaut worden wäre von irgendjemandem, dass ich diese Position bekommen könnte, habe ich schon die Verbindung zur Kirchenmusik gesucht. Eigentlich sogar, bevor ich überhaupt in Einsiedeln war. Also als ich noch in Darmstadt war und eben in Darmstadt als Generalmusikdirektor eine, ich sage jetzt ja, Person der Öffentlichkeit war und im Musikleben hierarchisch sehr weit oben, schon da habe ich begonnen, in dem Ort, wo ich gewohnt habe, so ein bisschen außerhalb, hin und wieder Orgeldienste selber zu übernehmen. Einfach weil es mir Spaß gemacht hat und weil ich dann auch fand, wenn ich am Sonntag im Gottesdienst war und dann gehört habe, wer da zum Teil die Orgel bedient hat, und die Organisten sind einfach, also es ist auch so eine aussterbende Gattung, also es gibt immer weniger Organisten. Und da habe ich dann irgendwann gefunden, also wenn ich schon im Gottesdienst bin, kann ich auch selber an die Orgel sitzen und da spielen. Und eben, macht mir sogar noch Spaß. Also ich habe eigentlich da begonnen, in die Kirchenmusik abzutauchen. Und dass es mich dann sozusagen hier hinspülen würde, das ist so Schicksal. Also irgendwie musste das einfach sein.
Ja, Herr Meister, ich würde gerne einige Takte Musik einspielen. Haben Sie einen Wunsch?
Also ich könnte mir jetzt ganz vieles und ganz Verschiedenes vorstellen. Was ich sehr gerne hören würde an der Stelle, ist einfach, weil es für uns und für Einsiedeln so unglaublich wichtig ist, ist das Einsiedler Salve. Das fände ich eine ganz schöne Sache.
Lord.
Ja, wir sind zurück in der Sendung mit Lukas Meister. Er ist der neue Kapellmeister hier in Einsiedeln und ich freue mich auf die weiteren Ausführungen mit Ihnen, Herr Meister. Herr Meister, Sie sind Kapellmeister hier in Einsiedeln. Was beinhaltet diese Funktion?
Das sind wir eigentlich erst so am Herausfinden. Und ich sage wir, weil das durchaus nicht nur ich daran beteiligt bin. Der Stiftskapellmeister ist traditionell verantwortlich für die Chororchestergottesdienste. Also da, wo eben dann mit gemischtem Chor die hohen Feiertage, also hohen, in Einsiedeln haben wir mit dem Chor durchschnittlich pro Monat 2 Einsätze in Gottesdiensten, also wir sind ziemlich präsent. Also ich habe die zu leiten, ich habe diesen Chor zu leiten, auch das Orchester zu leiten, wenn es dann dabei ist, und das Repertoire zu planen und zu schauen, dass diese Gottesdienste funktionieren oder auch wenn eine Prozession ist, da dann entsprechend den Chor zu führen. Also das ist so das Offensichtlichste und Zentralste als Stiftskapellmeister. Die Aufgabe geht aber natürlich schon über das hinaus. Also, und da zeigen sich auch schon die, eigentlich zeigen sich da die Schwierigkeiten vom ersten weltlichen Stiftskapellmeister, der ich bin. Also gar nicht in der Kirchenmusik, sondern in der Vernetzung der Kirchenmusik. Weil ich eben nicht täglich mit den Mönchen jeden Gottesdienst mitmache und jedes Essen mitmache und nicht täglich alle Mönche sowieso irgendwo treffe, auf dem Flur, und dann unterhält man sich und dann plant man gleich. Sondern ich komme von außen zu diesem Gebäude und ich muss von außen her spüren, wie, was geht jetzt da im Haus und wer braucht gerade was und was ist jetzt angebracht und was nicht und was ist eine Tradition, die muss man stärken und wo gibt es Dinge, die sind vielleicht in eine Sackgasse gekommen. Also wenn es um die Entwicklung geht, auch das strategische Weiterdenken, wo soll uns die Kirchenmusik in Einsiedeln hinführen? Wir als Wallfahrtsort, wo wir nicht... Also eigentlich die katholische Kirchgemeinde in Einsiedeln, die ist nicht primär in der Klosterkirche präsent, sondern die hat ihre eigene Kirche, in der Jugendkirche. Wir haben vor allem die Pilger und auch die Gäste, einfach die an Gottesdienste kommen, von weit her. Und das ist auch musikalisch eine andere Aufgabe, ob ich die zu betreuen habe, die von weit her kommen und die Erwartung, wenn sie in so eine prächtige Barockkirche kommen, dann entsprechende Musik zu hören oder ob ich eine Kirchgemeinde habe, wo ich musikalisch bestimmte Wege schreiten kann und zusammen mit der Gemeinde eben auch Hörgewohnheiten und Erwartungen entwickeln kann und weitergehen kann. Also da habe ich ganz, ganz spezifische Aufgaben hier in Einsiedeln und die muss ich erstmal rausfinden und da bin ich eigentlich erst ganz am Anfang.
Aber Sie unterrichten Sie auch zum Beispiel Violine oder Klavier oder Orgel?
Also Aufgabe als Stiftskapellmeister ist das nicht. Und nicht mal das Orgelspielen. Also es kam zwar schon vorher vor, dass ich, als ich im Stiftschor selber mitgesungen habe, dass ich immer wieder mal, oder auch als Musiklehrer in der Schule, immer wieder mal die Orgel bedient habe, Orgel gespielt habe, wenn ich einen Schüler begleiten musste oder ja, einfach, wenn es gerade gepasst hat. Das gehört aber nicht zur Aufgabe des Stiftskapellmeisters, sondern das mache ich halt, wenn es gerade nötig ist. Das Unterrichten, da hat es keine Tradition, was jetzt der Stiftskapellmeister an der Schule zu tun hat. Im Gegenteil, der war in der Schule eigentlich nicht mehr präsent, also jetzt schon länger nicht mehr präsent, seit Vater Lukas nicht mehr unterrichtet, war der Stiftskapellmeister an der Schule nicht mehr. Und ich persönlich, ich unterrichte auch nicht Instrumentalunterricht, also einzelne Instrumente, nicht mal Klavier, also was ich auch studiert habe und die Lehrbefähigung habe dafür, sondern ich unterrichte Klassen, also Klassenunterricht in Musik. Ich habe die Studentenmusik, die ich leite, also es ist das Blasorchester der Schule, ich habe das Streichorchester der Schule, habe jetzt ein Jahr lang den Chor der Schule geleitet. Also ich bin mehr mit den Gruppen unterwegs.
Wie unterscheidet sich zu der Operszene die geistliche Musik?
Ja, es gibt zwei Sichtweisen. Je nachdem, wo ich jetzt den Scheinwerfer ansetze, kann ich sagen, eigentlich ist das gar kein großer Unterschied. Also ob jetzt ein Mozart eine Sinfonie geschrieben hat oder eine Oper oder eine Messe, in jedem Fall hat er einfach auf seine Art und mit seiner musikalischen Sprache versucht, also Inhalt, und zwar durchaus spannend, umzusetzen. In der Messe genauso wie in der Oper. Also da die Inhalte sind gegeben, es sind Geschichten auch, die erzählt werden, oder andere Inhalte, und die werden umgesetzt. Und das ist gar nicht so anders. Ich traue mich auch sogar zu sagen, dass ich finde, die Dramaturgie eines guten Gottesdienstes oder die gute Dramaturgie, wenn es denn gut gemacht ist, hat durchaus Parallelen zu einer guten Musiktheater-Dramaturgie. Und das ist etwas, was ich auch spüre, wenn ich im Gottesdienst bin. Was braucht es jetzt? Also wo braucht es Ruhe? Wo braucht es Bewegung? Wo braucht es vielleicht Lautstärke? Was braucht es im Moment und was ist das Richtige? Und das dann mit der Musik verstärken zu können, da ist der Unterschied gar nicht so groß zum Musiktheater oder zum Theater mit Musik. Also es ist ja auch noch eine Möglichkeit, die noch näher eigentlich an einem Gottesdienst dran ist. Auf der anderen Seite, und da war für mich jetzt der vergangene Ostersonntag hat für mich hat's irgendwo Klick gemacht, weil ich etwas verstanden oder besser gesagt erlebt habe an Unterschied, wo ich dann sagen musste, okay, das ist es jetzt wirklich, was es ausmacht, und deswegen bin ich sehr glücklich, dass ich da sein darf, wo ich im Moment bin. Und zwar, also der Punkt war das Credo aus der Schubert-G-Dur-Messe, das wir gesungen, gespielt haben, direkt nach der Predigt des Abtes, der in seiner Predigt auch noch Bezug genommen hat, drauf. Und dann war es an der Stelle, wo das Credo, das Glaubensbekenntnis immer kommt in diesen Gottesdiensten, kam dann diese wunderbare Musik von Schubert, noch dazu eben thematisiert und vorbereitet vom Abt. Und dann fand ich wirklich, das, was wir da gemacht haben, war dann nicht einfach die Aufführung von irgendeiner schönen Musik, sondern es war eben das Glaubensbekenntnis mit Musik in eine andere Dimension gehoben und verstärkt. Und da musste ich sagen, wenn ich Oper aufführe, dann führe ich ein Theater auf. Das heißt, ich führe irgendein Spiel auf. Und man sagt zwar die Bretter, die Welt bedeuten, und dass nirgendwo die Welt so echt ist wie im Theater. Auf der anderen Seite, schon diese Sprüche zeigen ja, es ist eben genau nicht so. Also ich spiele Theater. Und das, was ich im Gottesdienst mache, das ist eben das Gegenteil. Ich spiele eben nicht Theater im Gottesdienst, sondern das ist eben ganz echt und das geht eben viel tiefer. Und dieses Credo am Ostersonntag, das ist für mich so tief gegangen, dass ich einfach fand, also ich habe Parsifal dirigiert, der für viele Leute fast ein Religionsersatz ist und wunderbar zu dirigieren ist, wunderbare Musik, aber ich muss sagen, das ist nicht vergleichbar von der Tiefe, in die es gehen kann, mit so einem Credo aus einer Schubert-Messe am Ostersonntag. Also wir gehen hier in Dimensionen, wo man einfach sagen muss, Oper ist und bleibt irgendwo immer Theater. Und Kirchenmusik, wenn sie am richtigen Ort ist, wenn sie gut gemacht ist, bringt ein an sich schon sehr tiefes Erlebnis eben noch in eine, ja, wo ganz anders hin. Also Musik bewirkt ja im Menschen Dinge, die er gar nicht verbalisieren kann, die er vielleicht gar nicht so bewusst wahrnimmt. Und den Menschen, der dann noch in einen sakralen Raum kommt und der das sucht, dann mit der Musik, ihm mit der Musik helfen zu können, eben noch tiefere Glaubenserfahrungen zu machen. Also das ist eine unglaublich schöne und dankbare Aufgabe. Und das ist ja nicht so, dass man es macht nur für die anderen Leute, sondern man ist Teil des Gottesdienstes, man gehört mit dazu. Man ist nicht einfach nur ja, von außen her, also sozusagen der Barpianist, der so ein paar Klänge liefert dazu, sondern man ist ein ganz wesentlicher Bestandteil eines ganz wichtigen, tiefen, großen Rituals, was über Jahrhunderte, also inzwischen kann man sagen Jahrtausende, gewachsen ist. Und das spürt man halt. Und das ist von daher für mich also mit jedem Gottesdienst, den ich hier machen kann, mehr, einfach ein tiefes, schönes Erlebnis. Und da bin ich dankbar, dass ich das kann.
Welche Musik gehört zur geistlichen?
Das ist gerade in der Geschichte des Klosters Einsiedeln eine sehr spannende Frage. Wir haben im Moment eine Ausstellung im Museum Fram in Einsiedeln, wo ganz klar gezeigt wird, dass die Mönche früher also durchaus auch Opernhits genommen und für den Gottesdienst adaptiert haben oder im Gottesdienst auch einfach gespielt haben, also Opernouvertüren zum Beispiel, dann einfach genommen den Gottesdienst gespielt, wo man heute, wenn ich das heute machen würde, dann würde wahrscheinlich, man denke, ich sei verrückt, aber es war durchaus gang und gäbe. Also was ich das Schöne daran finde, ist, dass man eben nicht einfach so sagt, es gibt die Sakralmusik, die darf man in der Kirche spielen und dann gibt es die Stücke, die sind weltlich und die haben da keinen Platz. Also das würde ich niemals unterschreiben. Es gibt sicher Stücke, die passen besser und passen weniger gut. Jetzt komme ich wieder zur Dramaturgie zurück. Am Schluss muss es einfach stimmen. Und da war für mich auch, das ist noch kein Jahr her, das war die Schulweihnachtsfeier, die letzte, die wir hatten. Das war für mich ein Erlebnis dieser Art, wo Pater und Altabt Martin Werlen hat den Gottesdienst geplant und er hat mich dann gebeten, er hat gemeint, ich solle bitte mit der Studentenmusik in der Klosterkirche ein Stück spielen, was völlig unerwartet sei, was man an dieser Stelle und auch vor Weihnachten niemals machen würde. Und ich habe dann so eine Filmmusik, so Fluch der Karibik, also so das Unsakralste, das Weltlichste, was ich mir irgendwie vorstellen konnte, genommen und mit sehr schlechtem Gewissen, weil ich fand, das kann man doch eigentlich nicht tun, dann mit dem Blasorchester in der Klosterkirche Einsiedeln gespielt. Und dann war aber der Gottesdienst so aufgebaut, dass es eben von dieser Reibung, was erwarten wir hier und was glauben wir ist jetzt richtig und was ziehen wir für uns raus und was ist eigentlich das Wesentliche und was geht's eigentlich? Also eben Inhalt und Form und also es war einfach wunderbar, wie das zusammen mit den Texten von Pater Martin dann einfach stimmig waren und gepasst haben, obwohl ich jetzt sagen würde, dieses Stück passt definitiv überhaupt gar nicht in diese Kirche. Aber in diesem Zusammenhang, mit diesem Gottesdienst war es genau richtig, weil es eben die Aussagen, auch die Aussagen zum Glauben, die Aussagen zum Leben, die dann entwickelt wurden in diesem Gottesdienst, eben wunderbar vorbereitet hat. Und darum spätestens seit diesem Gottesdienst, seit dieser Schulweihnachtsfeier, würde ich bei überhaupt nichts sagen, es passt nicht in die Kirche, sondern es kommt auf den Zusammenhang an, es kommt darauf an, dass es stimmt mit dem, was eben sonst noch abläuft in dem Gottesdienst.
Schön. Jetzt sind Sie schon einige Zeit hier im Stift Einsiedeln. Hat sich Ihr Glaubensleben verändert?
Also dazu muss ich sagen, als ich kam, 2014 hierhin und dann natürlich auch die Gottesdienste besucht habe und gerade bei den Hohenfesten, da habe ich eine Art des Gottesdienstes erlebt, wie ich das nicht kannte oder ich sage jetzt mal nicht mehr in Erinnerung hatte. Ich war zwar als Kind auch schon mal an Weihnachten hier oder so und habe noch Erinnerungen an diese Gitter und an viel Weihrauch, aber sonst nicht mehr viel. Aber als ich dann diese Gottesdienste erlebt hatte, dann muss ich sagen, also da, wo ich aufgewachsen bin, in der Gegend von Zürich, da hat man in der katholischen Kirche also ganz andere, also viel, viel einfachere, auch einfacher strukturierte Gottesdienste gehabt. So etwas wie in Einsiedeln habe ich einfach nicht gekannt in der Art. Und das hat mich sehr fasziniert. Also darum habe ich dann auch im Stiftschor, wo ich konnte, mitgesungen und sehr bald begonnen, mich an den Gottesdiensten auch aktiv zu beteiligen. Und also das ist so das eine, diese Gottesdienste, die man erlebt, die verändern einen ja selbst auch. Und das andere, was ich denke, ist genauso wichtig, also nicht nur die Gottesdienste, sondern in Einsiedeln eben auch diese enge Zusammenarbeit mit den Mönchen, also mit Leuten, die wirklich ihr ganzes Leben in den Dienst von Gott und der Kirche und der Religion gestellt haben, diesen Kontakt zu haben und zu pflegen, das ist auch etwas, was, also mich persönlich hat es geformt. Und für mich persönlich, ja, ich denke, man kann nicht Kirchenmusiker sein, ohne dass der Glaube dann eine wichtige Sache wäre. Also ich kann es mir nicht vorstellen. Wenn ich eine Sache mache, mache ich sie ganz. Und natürlich war, als ich Oper gemacht habe, war das für mich nicht so wichtig. Also es gab schon Momente, Opernregisseure arbeiten zum Teil auch mit Provokation und Religion ist etwas, wo man wunderbar provozieren kann. Das waren aber so die einzigen Momente, wo was wirklich einen Zusammenhang hatte. Ansonsten war das ein Job und meine eigene Religiosität ist ein anderes Ding. Aber jetzt hat es halt wirklich direkt miteinander zu tun. Und das hat sich natürlich in diesen 5 Jahren, seit ich hier bin, stark entwickelt und verändert auch.
Wie ist das vor einem Konzert oder vor einem Gottesdienst? Beten Sie jeweils für das Gelingen?
Also ehrlich gesagt fehlt mir, so wie das hier strukturiert ist, wirklich die Ruhe und die Zeit dafür. Ich habe mir die Frage noch nie überlegt. Eigentlich sehr schade ist, weil wenn ein Projekt gelingen soll, ist das dafür beten, ob man es nun explizit macht oder einfach diesen Moment der Ruhe und der Konzentration bewusst wahrnimmt, bevor dann etwas stattfindet, weil ich eigentlich das was sehr Wichtiges finde. Ich denke, da haben wir noch Potenzial, das weiterzuentwickeln. Das hat mit Abläufen zu tun. Wenn ein Gottesdienst relativ früh beginnt und man davor noch einrichten muss, Vorproben machen muss, alles auf den Weg bringen muss, dann ist sozusagen der Moment, wo der Gottesdienst beginnt, der Moment, wo man zur Ruhe kommt, wo man sich öffnen kann und wo es dann hoffentlich alles sich in die richtige Richtung entwickelt. Aber es wäre sehr angebracht, und das habe ich jetzt wirklich im weltlichen Bereich sehr viel konsequenter jeweils gemacht, dass man sich auch innerlich quasi in die richtige Lage setzt oder in die richtige Stimmung versetzt, dass das nachher gelingt. Also bei der Oper war das für mich so immer der Moment, wo ich den Frack anziehe. Der Frack, ein Kleidungsstück, mit dem ich nicht draußen rumlaufen kann, ohne angeschaut zu werden wie ein bunter Hund, aber wenn ich ein Konzert hatte oder eine Opernaufführung, war das mit, hat mit zum Ritual gehört, um in die richtige Stimmung zu kommen. Und das ist wirklich eine Sache, wo ich finde, da müssten wir hier in den Abläufen noch das einbauen, dass das auch möglich ist, weil ich überzeugt bin, dass es stark zum Gelingen beiträgt, eben nicht erst Gottesdienst dann zu beginnen, wenn die Orgel erklingt und dann Introitus kommt, sondern eben davor schon diesen Moment nutzen, um sich in die richtige Stimmung zu bringen.
Danke vielmals, Herr Meister. Möchten Sie noch ein Abschlusswort an die Zuhörerschaft richten?
Ja, also ich kann nur, und ich tue das auch, ich erzähle immer außenrum, was mir das gibt hier und wie schön und tief und bewegend die Gottesdienste hier sind. Auch wie gut es tut, zum Beispiel mal ein paar Tage oder eine Woche im Kloster einfach den Rhythmus mitzumachen, soweit das geht als Außenstehender. So habe ich übrigens meine Amtszeit begonnen, dass ich eine Woche einfach beim Kloster alles mitgemacht habe, was ich durfte. Und dass es sich wirklich lohnt, hier zu kommen und das alles aufzusaugen, aufzunehmen, ja, was hier den ganzen Tag gemacht wird und wie hier die Gottesdienste gefeiert werden. Der ganze Tagesablauf von morgen früh bis abends spät, nicht nur die Hochfeste, aber die natürlich auch ganz besonders. Also es lohnt sich, hierher zu kommen.
Danke vielmals, Herr Meister, für das Interview. Das ist sehr spannend, was Sie machen. Und ich wünsche Ihnen und einfach der ganzen Gemeinschaft weiterhin reichen Gottessegen und möget ihr mit euren Klängen viele Herzen öffnen und beschenken lassen. Herzlichen Dank.
Ich danke, es war mir eine Freude.